Wir leben in einer Zeit, die außergewöhnlich ist. Viele unserer geistigen Väter und geistlichen Väter wären wahrscheinlich hochinteressiert gewesen, zu sehen, wie die Endzeit in ihrer Endphase, und da sind wir ohne Zweifel drin, das Ende der Tage, wie die sich abspielt. In der biblischen Prophetie gibt es einen Grundsatz. Gott zeigt uns das, was er uns zeigen wollte, in der Offenbarung an. Und alles andere, was letztendlich ganz genau von den Abläufen geschehen wird, wird manchmal dargelegt, manchmal nicht dargelegt. Manchmal wird es nur stichpunktartig genannt, wie das Ergebnis ist. Aber das müssen wir Gott überlassen, weil letztendlich er genau das heraussucht, was für uns wesentlich ist, was für uns für die Nachfolge entscheidend ist. Alles andere spielt keine Rolle. Wir haben jetzt natürlich etwas in der Bibel, wenn man den ganzen Heilsratschluss Gottes sich ansieht, dann stellt man fest, dass in den ersten Versen des 1. Mose der Bibel, die Bibel berichtet, dass der Heilige Geist über den Wassern brütet. Wasser ist unter anderem auch ein Bild für das Völkermeer, dass er brütet. Und dann am Schluss der Bibel in Offenbarung 22 heißt es plötzlich, der Geist und die Braut sprechen. Und das ist das große Ziel gewesen auch von Gott, dass er aus dieser abgefallenen und dieser vom Teufel verführten Menschheit die Gemeinde Jesu, den Leib seines Sohnes, herausbildet, dass im Lauf der Heilsgeschichte die Braut des Lammes, die Gemeinde Jesu Christi, entsteht. Und das ist passiert. Wir sind heute am Ende dieses Prozesses. Die Bibel sagt ganz klar, am Schluss reift alles aus. Und in dieser Phase befinden wir uns. Ich lese uns dazu Offenbarung 13, und zwar ganz, und zwar um des Zusammenhangs willen. Ich möchte Offenbarung 13 nicht auslegen, sondern nur einen Abriss geben. Mir geht es letztendlich darum, was sollen wir Gläubige tun in so einer Zeit? Wir haben ja ein Phänomen, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Gemeinden. Überall führt diese Corona-Seuche, Pandemie, wie man das alles nennen will, zu Krisen letztendlich und zu ziemlich schlimmer Situationen. Gemeinde zerbrechen fast, es gibt Streit, es gibt Auseinandersetzungen. Es geschieht eine Sichtung, es ist wirklich eine Heimsuchung. Wer das noch nicht begriffen hat, der muss sich noch mal umgucken. Ich weiß es von namhafter Gemeinde, namhafter Prediger, Brüdern in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Und das Verrückte ist, dass überall das Gleiche passiert. Also wir haben wirklich eine Heimsuchung. Und aus dem Grund ist es ganz wichtig, wie reagieren wir, was tun wir, wie stellen wir uns ein? Auch wenn ein Impfzwang kommen würde, was man nicht wissen, aber zu vermuten ist, was ist zu tun? Aber jetzt zuerst zur Offenbarung 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern, und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so gehe er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Ich denke, die Bibelstelle ist ja bekannt. Und wir haben hier etwas. Natürlich kommt jetzt wieder die Theologie. Jetzt kommen die Lehren der einzelnen Gemeinde. Jetzt kommen die Erkenntnisse der einzelnen Brüder. Die eine sagt, wir haben mit dem überhaupt nichts zu tun. Wir sind vorher entrückt. Die andere sagt, wir werden hier voll durchgehen bis ans bittere Ende. Im Endeffekt ist auch das wieder so ein Thema, wo die Bibel letztendlich die Tatsache berichtet. Aber, ich sage es einmal vorsichtig, wir leben jetzt in einer Zeit, wo viele Dinge, wo früher gesagt wurde, da hätte schon die Entrückung sein müssen, wo schon geschehen sind. Und insofern müssen wir immer davon ausgehen, dass wir bereit sein müssen, unter durchzugehen. Wie weit wir da durchgehen müssen, das weiß nur Gott, er entscheidet es. Die Bibel sagt über den genauen Zeitpunkt der Entrückung nichts, sondern sagt nur das. Sie sagt klipp und klar, es kann nicht geschehen, in 2. Thessalonicher 2. Es sei denn, dass vorher der Antichrist geoffenbart ist. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in diese Zeit hinein. Wie weit und wie das alles geht, beschreibt die Bibel nicht exakt. Insofern müssen wir das einfach Gott überlassen. Und hier haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Natürlich ist die große Hoffnung immer, dass wir entrückt werden, dass der Herr uns wegnimmt, dass wir entfliehen können. Notfalls heißt es auch, dass wir vorher sterben. Auf jeden Fall, dass wir dem allen entfliehen können. Das verheißt uns auch in Lukas 21, 36. Und da vertrauen wir drauf. Insofern gibt es keinen Grund, hier Angst zu haben vor diesen Dingen. Aber wir sehen doch jetzt etwas vor unseren Augen, wie diese Offenbarung 13 beginnt, sich langsam zu entwickeln. Das ist noch nicht da, aber es entwickelt sich. Wir sehen das Tier, der antichristliche Staatenbund, und die Bibel sagt klipp und klar, es wird alle Reiche dieser Erde erfassen. Und mit dieser Corona-Krise ist etwas passiert, das es überhaupt noch nie gab, dass etwas so global, weltweit gleich abläuft. Es gab immer schon Seuche. Es gab immer schon Dinge wie die Pest, wie die Cholera. Es gab immer schlimme Dinge, die sich in der Welt ereignet haben. Es gab immer Diktaturen. Es gab immer Christenverfolgung. Aber es gab noch nie etwas, wo die ganze Welt auf einmal so erfasst wurde wie jetzt von dieser Corona-Krise. Es war ja auch früher so, es gab ja auch nicht die Medien. Heute durch die modernen Medien, sprich Internet, ähnliche Dinge, bist du ja in der Lage, relativ schnell alles global zu publizieren, global jedem mitzuteilen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Zeit, die eigentlich noch nie da war. Und dieser Staatenbund, dass die ganze Welt, und die Bibel redet dann, wenn man Offenbarung 13, 17, wenn man Matthäus 24, Lukas 21. Wenn man das alles sieht, auch Markus 13, dann redet die Bibel immer davor, dass auf der ganzen Welt gleich ist. Alle haben die gleiche Meinung. Es wird alles gleich geschaltet. Das sehen wir zurzeit. Es wird auch meinungsmäßig alles gleich geschalten. Wehe, wenn du hier nicht mitgehst. Also wir haben hier die Anfänge. Und es ist vielleicht eine ganz andere Form von Diktatur, wie man es gewöhnt ist. Man denkt ja immer, das ist eine Verfolgung, die mit Zuständen wie in Russland es war, unter dem Kommunismus, wie es unter dem Islam der Fall ist, in Afrika oder wie es letztendlich auch in Nordkorea der Fall ist, abläuft. Aber es gibt auch eine sanfte Diktatur, eine Meinungsdiktatur, eine Diktatur des Humanismus, wo dann letztendlich der Mensch so im Mittelpunkt steht, dass Gott keine Rolle mehr spielt. Und um das geht es ja letztendlich. Dieser Kampf des Antichristen geht darum, dass Gott aus der Mitte genommen wird. Die Bibel sagt, er lästert gegen Gott, er ist gegen Gott, er will der Herr Jesus nicht, sondern letztendlich will er selber Gott sein. Und das ist das Ziel. Und darum kommt da in dem Text dauernd, dass er Anbetung fordert, dass er angebetet werden soll, diese Dinge, die ja katastrophal sind. Und die Bibel redet hier von diesen 10 Hörnern. Hörner sind Machtbereiche, das heißt, man hat früher einen 10-Staaten-Bund erwartet und hat geglaubt, dass es wohl die EU wäre, wo sie nur 10 Staaten hatte. Aber wir wissen ja schon lange, dass der Club of Rome 57 oder 58 schon die ganze Welt in 10 Machtbereiche eingeteilt hat. Man kann sich das besorgen, ich habe ein Bild daheim, wo man die 10 Machtbereiche sieht. Das heißt, es ist global die gesamte Macht dieser Welt, wo hier erfasst wird. Und die Bibel sagt dann, es hat einen Charakter wie ein Panther, ein Bär, ein Löwe und der Teufel, der Drache, gibt ihm seine Macht. Und wenn man die Bilder sieht, muss man unweigerlich an Daniel 2 und 7 denken, wo ja diese Weltreiche gezeigt werden. Das heißt, dieses antichristliche Reich wird alle diese Charaktermerkmale vom Daniel haben. Und der Höhepunkt vom Daniel ist ja dann das Römische Reich. Und Rom war die Weltmacht, die alles kontrolliert hat und letztendlich dann auch die Gläubigen verfolgt hat. Und sagen wir mal, wir haben hier ein Muster. Aber etwas ist ganz wichtig, es ist letztendlich zwar eine Machtstruktur, die der Teufel herbeiführt, wie Offenbarung ganz klar sagt, aber es ist unter der Zulassung Gottes. Es geht immer darum, es ist ein Kampf. Der Teufel will Gott die Anbetung stehlen. Und letztendlich, wenn man das genau sieht, sagt die Bibel, er führt Krieg gegen die Heiligen, die im Himmel wohnen. Ein Teil von uns Heilige ist hier auf der Erde, ein Teil ist im Himmel. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, und das muss man sagen, ganz nüchtern sehen, es geht darum, dass die Gemeinde Jesu, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, Fremdkörper sind in diesem System des Teufels. Und er greift sie an, er kämpft gegen sie. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und wir gehören zu dieser Lichtswelt, aber die Finsternis wird immer stärker werden. Und es geht hier um die Ausreifung. Es geht um den letzten Kampf, der dann sein Ende findet, wenn der Herr Jesus die Gemeinde zu sich holt. Und für diese Welt wird es zu Ende sein, wenn er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Das heißt, wenn man jetzt alles sieht, Herr Jesus prophezeit es ja auch, dass er sagt, die ganze Welt wird uns hassen. Es ist einfach so, das sieht man auch hier, wenn die Bibel sagt, wenn jemand in Gefangenschaft führt, geht er halt in Gefangenschaft. Es ist einfach so, wir können die Umstände nicht ändern. Aber etwas ist sicher, wir haben Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Auch dieser Weltstaat, auch diese sich anbeinende Weltdiktatur mit einer Welteinheitsreligion, wo der Teufel dann alles steuert, das wird letztendlich alles von Gott kontrolliert. Ja, natürlich sagt die Bibel hier auch, und ich denke, ich lese uns hier noch etwas dazu, Matthäus 24, Vers 7, auch unter dem Eindruck dieser Seuche oder Pandemie, die Bibel sagt, es werden sich ein Königreich gegen das andere oder ein Heidenvolk gegen das andere erheben. Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sein. Das ist der Anfang der Wehen. Die Bibel redet hier von Seuchen. Das ist so, es sind hier, und man muss das nüchtern sehen, unterschiedliche Worte gebraucht. Wir sehen gleich Offenbarung 6. Und hier ist ein Wort, das einfach verderbliche Krankheiten in der Mehrzahl meint. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur Corona sein. Und jetzt kommen wir zu etwas, das die Gläubigen einfach oft nicht beachten. Das ist aber der Schlüssel zu dem, was auch heute passiert. Die Leute kommen und sagen, ja, wo steht das in der Bibel, wo ist das in der Prophetie, ich lese es nicht. Das ist völlig normal, weil wir haben etwas, das eine ganz große Rolle spielt und das vor Offenbarung 13 geschieht. Ich lese uns Offenbarung 10. Da sagt die Bibel, Offenbarung 10, im dritten Vers, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht. Das heißt, es gibt in der Prophetie natürlich diese Abläufe, die wir sehen, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornschalengerichte, das können wir alles lokalisieren. Also da kann man relativ einfach sagen, gut, okay, so und so und so und so läuft es ab. Aber es geht mittendrin, und zwar, wenn ich es richtig verstehe, vor der Wiederkunft Jesu, vor der Entrückung der Gemeinde, gibt es etwas, was wir nicht wissen. Und zwar gleich danach noch die Donner, heißt es dann, Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, da ist die Wiederkunft, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Das heißt, vorher ist eine Serie von Abläufen. Die Bibel nennt sie die sieben Donner, die wir nicht wissen. Wir wissen nicht, ob Corona nicht zu den sieben Donner gehört. Es ist stark zu vermuten. Das heißt, wir können hier manche Dinge einfach nicht kalkulieren. Die müssen wir einfach in kindlichem Vertrauen auf unseren Herrn Jesus und auf seinen Gott und Vater müssen wir einfach erwarten, müssen sie durchleben und sagen, das hat Gott verordnet und das ist in Ordnung und wir werden hier durchkommen, wir werden geistlich da überwinden. Und die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir alles wissen können. Und die sieben Donner weiß niemand, die sind versiegelt. Und von daher muss man jetzt einfach ganz nüchtern sachlich sehen, was sagt die Bibel aus und was sagt sie nicht aus. Und da kommt jetzt wieder etwas, Offenbarung 6, 8. Und hier haben wir wiederum etwas. Da sagt die Bibel, und zwar, wir haben hier einen der Reiter. Also ich verstehe die Reiter so, die apokalyptischen Reiter sind etwas, das an und für sich mit dem weißen Pferd beginnt. Das ist ja in der Regel so, das weiße Pferd ist die Verführung. Weiß, harmlos sieht es aus. Das rote Pferd, das dann folgt, ist der Krieg. Und dann kommt das fahle Pferd, der Tod, immer die Folge von Krieg. Und dann kommt letztendlich das letzte, ein fahles Pferd. Und dieses fahle Pferd, das sind dann die Folgen dieser Dinge. Und dann nennt die Bibel unter anderem, dass der vierte Teil der Erde getötet wird mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest und den wilden Tieren der Erde. Bei Pest steht hier Thanatos und das heißt mit Tod. Das heißt, es werden also Seuche sein, es werden verderbliche Krankheiten sein. Und die Bibel redet hier davon, dass der vierte Teil der Erde stirbt. An anderer Stelle redet sie davon, dass ein Drittel stirbt. Wenn man das mathematisch sieht, einmal ein Drittel, einmal ein Viertel, dann ist man circa bei 50%. Und es ist jetzt interessant, dass ein Mann wie Kissinger, der berühmte Außenminister der USA, der ja mit Israel auch einen Vertrag schloss, dass Kissinger sagte, man muss die Weltbevölkerung um 50% reduzieren. Andere große Männer sind oft schwerreiche Leute, die ganz viele, sagen wir, Wirtschaftszweige, auch Regierungen kontrollieren. Da gibt es einen, der sagt sogar, 95% der Menschen brauchen wir nicht. Wieder andere sagen, 50% der Menschen gehören einfach weg. Es sind oft führende Leute in der digitalen Welt, führende Leute im Geldwesen, führende Machtleute. Manche kennt man überhaupt nicht. Und das ist dieses geheimnisvolle Umfeld, wo aber die Bibel sagt, es könnte 50% sterben. oder die Bibel sagt nicht, das könnten 50% sterben. Die Leute sagen, das könnten 50% sterben, sollten sterben. Die Bibel sagt aber exakt, es wird ein Drittel und ein Viertel sterben. Das sind circa 50%. Das heißt, wir müssen hiermit rechnen, dass wir auch hier durch die Seuche, vielleicht auch durch weitere Kriege, durch alles Mögliche, dass wirklich ein Massensterben auf dieser Erde geschieht. Und jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Was müssen wir den Leuten unter diesem Hintergrund sagen? Das Wichtigste ist, dass man bereit ist zu sterben. Dass wenn man stirbt, dass man durchs Blut Jesu, durch den Herr Jesus mit Gott dem Vater versöhnt ist und in den Himmel kommt und nicht in die Hölle. Das ist der entscheidende Punkt. Alles andere ist zweitrangig. Und dieses Leben ist kurz. Paulus sagt klipp und klar, diese Leiden dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was dann später kommt. Diese Herrlichkeit, die auf uns Gläubige wartet. Und dann sagt die Bibel nochmal klipp und klar, das Ziel für uns, das ist letztendlich, dass wir zu diesen Leuten gehören, die durchs Blut des Lammes mit Gott versöhnt sind. Und dann sagt er, das, was für uns der entscheidende Punkt ist, das ist Vers 10, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Also Ausharren, das Hypomone, das Untenbleiben, also die Nerven behalten. Und gleichzeitig kindlicher Glaube, dass man vollkommen sich auf den Herr verlässt und glaubt, dass das Blut Jesu mich wirklich mit Gott völlig versöhnt hat, dass ich leben und sterben kann, das ist der entscheidende Punkt. Und dann kommt das zweite Tier, das ist dann die Verführung. Die Bibel redet ja in ein wichtiger Punkt, in 2. Korinther 11 vom falschen Jesus, von falschem Evangelium, von falschen Brüdern, dass der Teufel sich in den Engel des Lichts verstellt. Es wird natürlich hier auch das gesamte Menschheitspotenzial wird unterwandert werden durch teuflische Dinge. Auch die Gemeinde Jesu wird unterwandert werden durch diese teuflische Dinge. Und das große Ziel auch hier ist wieder die Anbetung des Teufels. Und die Mittel, die hier genannt werden, ich möchte es jetzt nicht einzeln auslegen, aber das ist eindeutig. Die Bibel redet vom Bild. Wir haben eine Bilderwelt. Wisst ihr, früher haben die Gläubigen gesagt, das war schon für sie der Normalzustand, wenn gar nicht der hohes Niveau. Sie hatten die Bibel und den Märtyrerspiegel, haben wir gesagt. Die zwei Dinge haben sie besessen. Heute kannst du tausende von Büchern haben. Du hast die Medien. Ob du die hörst oder siehst, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben das Internet, man hat die Leute systematisch daran gewöhnt, selbst die Kinder durch Comics, dass alles übers Bild geht, alles über Bilder, 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 Bilderwelt. Und der Höhepunkt wird wieder hier sein, so wie die apokalyptischen Reiter, die galoppieren immer. Es ist immer so, es kommt Verführung, dann kommt Krieg, dann kommt der Tod und dann kommt das Elend danach, die Hungersnöte und das, wo alles kaputt ist. Und diese apokalyptischen Reiter, die reitet durch die ganze Menschheitsgeschichte und auf dem Höhepunkt kommen die vier der Offenbarung dann, die zum Höhepunkt führen, zum antichristlichen Reich und zu dieser Vernichtung von 50% der Menschheit. Und genauso ist mit den Bildern. Es hat langsam angefangen. Wisst ihr, es ist interessant, dass auch in der Zeit, wo zum Beispiel die Belfort-Deklaration war, die Sanremo-Konferenz, wo Israel langsam wieder in den Mittelpunkt kam, wo 1948 die Gründung des Staates, die Rückkehr Israels in sein Land, noch nicht bekehrt, aber wo Gott sein Heilsplan aus Hesekiel 36 bis 39 langsam wieder installiert, dass genau in der Zeit dann plötzlich die Bilderwelt kommt, plötzlich die Medien kommen. Schon Hitler hat das benutzt, die ganzen Diktatoren. Und es gab immer Diktatoren, Stalin, Mussolini, Mao Zedong, Hitler, alle diese letztendlich Gewaltherrscher, die Millionen von Menschen getötet haben, sind nur Vorläufer von dem, was jetzt hier sich in der Offenbarung 13 zusammenbraut. Und dann sagt die Bibel, und es gibt ein spezielles Merkmal, und zwar ein Mahlzeichen, eine Kennzeichnung. Aber parallel dazu wird es benutzt, um die Wirtschaft abzuriegeln. Das sehen wir heute. Und zwar, es gibt eine digitale Welt, die gab es früher nicht. Wisst ihr, ich sag's einmal hart, es kam jetzt ein Bericht, wo einfach gesagt wird, naja, was machen denn die Leute, die geimpft werden sollten? Und die müssen sich per Mail oder so anmelden, wenn sie gar keinen PC haben. Es gibt immer nur genügend Leute, die sind in dieser digitalen Welt nicht angekommen. Das heißt zu Deutsch, es wird alles in die digitale Welt hineingetrieben und die Leute erkennen das nicht. Sie werden systematisch hineingetrieben. Es werden die ganzen Geschäfte geschlossen. Wenn du jetzt was brauchst, musst du dir es übers Internet besorgen. Es sei denn, es sind Lebensmittel. Das heißt zu Deutsch, du wirst systematisch digitalisiert. Du wirst in diese spirituelle Welt hineingedrängt mit aller brachialer Macht. Und am Schluss wird es so sein, da werden alle Strukturen zerstört. Jetzt mit Corona kannst du plötzlich das Bargeld wegtun. Das gab es vorher nicht. Das geht alles jetzt problemlos. Die kleinen Händler gehen ganz viele kaputt. Und was bleibt übrig? Die Großen. Und dann natürlich, ist ja interessant, dass die Großen inzwischen auch über die digitale Welt, über Versandhandel, über solches genauso installiert sind. Und was kein Mensch weiß, es gibt zum Beispiel die Weltgroßhändler digital, die zahlen in Deutschland nicht mal Steuern, im Gegensatz zu unseren Einzelhändlern. Es gibt Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, was hier hinter der Kulisse geht. Und wir wissen ja immer nur das, was man uns vorsetzt über die Presse. Aber dass hier eine Welt hinter der Kulisse ist, eine antichristliche Welt, die sich langsam aufbaut, die die Leute anlügt, weil der Teufel ist der Vater der Lüge, das muss uns klar sein. Wir haben nur eine Wahrheit, die Heilige Schrift. Alles andere relativ. Es geht darauf, diese Abriegelung, diese Kaufrestriktionen, also diese Einschränkungen, die Existenzen zu vernichten. Und am Schluss bleibt nur noch dieses digitale Weltsystem des Antichristen übrig. Und jetzt ist interessant, die Leute reden ja immer bloß, haben Angst, dass man einen Chip einimpft und so. Die wenigsten haben das gelesen, was hier steht. Da steht nicht, es geht ums Mahlzeichen. Es sind drei Dinge. Und das haben die wenigsten erkannt. Ich lese nochmal ganz langsam, 17. Niemand kann kaufen oder verkaufen. Denn jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn ich Gold habe, wenn ich Silber habe, es ist von Staat einfach, so wie es eine Außenwirtschaftsverordnung gibt, eine Innenwirtschaftsverordnung zu erlassen, wo Gold, Silber, diese Werte unter Strafe gestellt werden. Aber hier sagt er ganz klar, wenn du in dem System nicht in der Lage bist, zu kaufen oder verkaufen, dass du dieses System nutzen kannst. Und zwar, jetzt sagen sie, wer kann das? Nur der das Mahlzeichen hat. Das ist das, wo jetzt alle Angst haben. Aber es gibt was Zweites. Oder den Namen des Tieres. Das heißt, dass du zu diesem Weltstaat gehörst. Vielleicht mit einer Mitgliedschaft, weiß ich nicht. Oder die Zahl seines Namens. Und sagt die Bibel, die Zahl ist 666. Und das Interessante ist, in den alten Urtexten, in den für mich die echte Urtext, im Textus Receptus, ist hier keine Zahl. Sondern da ist letztendlich eine Buchstabenreihe, drei Buchstaben. Und wir wissen ja, wie manche hochgradige Institutionen ihre Namen abkürzen, indem sie drei Buchstaben haben, mit einem Punkt dazwischen, John F. Kennedy, und das ist ja bekannt. Und so steht hier praktisch eine Kette mit drei Buchstaben, und das ist ein CH, ein KS und ein S. Ich übersetze mal vom Griechischen in Deutsche, wie man es am ehesten versteht. Also sage ich es mal, das ist natürlich jetzt hypothetisch. Das könnte Charles Kensington Summers heißen, nur als Beispiel. Also da ist ein Name angedeutet. Und jetzt sagt die Bibel, entweder brauchst du die Zahl des Tieres, das wäre ein PIN, also ein Code, oder letztendlich das Mahlzeichen. Das wäre Charakma, da man dir was einbrennt oder per Laser auf die Hand oder auf die Stirn macht. Oder die Zahl seines Namens. Also du brauchst eines dieser Merkmale und sagst, die Zahl ist 666. Und dann letztendlich, dann kannst du kaufen und verkaufen, ansonsten nicht. Du wirst zerstört von deiner Existenz. Jetzt kann es natürlich sein, diese drei Falle zusammen. Das Interessante ist, die Bibel beschreibt es nicht. Sie sagt nur, es sind drei Dinge. Und jetzt kommt das Problem, wir können das nicht ändern. Und wir sehen ja, wie parallel dazu etwas passiert. Die christliche Welt ist tot. Wir haben kein christliches Deutschland mehr, wir haben kein christliches Europa, selbst in Amerika, wo man früher gesagt hat, jeder Sechste ist bekehrt. Du siehst, wie die christliche Welt systematisch zerstört wird. Und zwar die Bibel sagt, das sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 12, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Gesetzlos heißt, dass letztendlich auch die Gesetze und Regeln Gottes nicht mehr geltet. Gesetzlos heißt, so wie es in Richter 21 am Schluss vom Richterbuch heißt, jeder tat, was er wollte. Man sieht es, das ist Gesetzlosigkeit. Das wird zurzeit immer schlimmer. Das heißt, alles, was auch Gott verboten hat, ist jetzt legalisiert. Jeder kann tun, was er will. Es gilt nicht mehr, was Gott gesagt hat. Gott sagt auch, du sollst nicht morden. Töten ist schon so harmlos. Du sollst nicht morden. Es werden Millionen von Kindern im Leib ermordet. interessiert nicht, weil der Mensch ist inzwischen das Wichtigste. Hauptsache, dem geht's gut und die alten Brüder, das hat, ich habe mal einen Prediger gehört, das hat mir sehr gefallen. Da hat eine Familie, die schon wirtschaftlich nicht gut gestellt war, hat einmal ein Baby bekommen. Und da sagt der Prediger dann zu der Frau, du hast es auf dem Kissen und nicht auf dem Gewissen. Weil das ist das, was hier abläuft. Und jetzt sage ich nochmal ganz hart, wer die Kinder tötet, tötet irgendwann auch die Alten und die Behinderten, sagen wir selber Hitler. Also wenn hier mal die Hemmung weg ist, das Leben jemand zu nehmen, nur um des Humanismus willen, nur dass der andere Mensch oder der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht mehr Gott, wenn Gott nicht mehr das Sagen hat, sondern die Menschen, dann wird es furchtbar. Und auf das richtet sich das antichristliche System aus. Der Teufel in Menschengestalt, der Antichrist, es wird der Mensch sein, der die ganze Welt beherrscht, und auf das steuern wir zu. Natürlich wissen wir nicht, ist das jetzt, was jetzt läuft, noch ein Vorläufer? Hitler war ein Vorläufer, war Generalprobe. Wir wissen ja, Hitler hatte auch das alles. Er hatte ein Medium, der Volksempfänger. Aber schon bei der Olympiade haben sie das erste Mal sowas wie einen Fernseher eingesetzt. Sie hatten also schon ein Bild. Das zweite, Hitler hatte ein Zeichen auf der Stirn und auf dem Arm. Allerdings hatte dies noch nicht auf der Haut, sondern auf der Uniform. Hakenkreuz. Er hat zwei gleich lange Perioden geherrscht. Zweimal 6 Jahre, 12 Jahre. 12 Jahre und 6 Jahre waren Täuschung. 6 Jahre war Horror. So sagt die Bibel, am Schluss der Antichrist wird auch 2 Perioden haben. 7 Jahre, 3,5 Jahre Täuschung und 3,5 Jahre Horror. Also das war alles Vorläufer, hat schon mit Nero angefangen. Die Bibel sagt, es gibt viele Antichristen. Aber dann genauso wie die apokalyptische Reiter dauernd reitet, wie diese ganze Entwicklung sich steigert, so letztendlich steigert sich auch die Diktatur und am Schluss hast du letztendlich der Antichristen. Und wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, 2. Thessalonicher 2, da wird immer gesagt, aus der Mitte getan. Das kann man so übersetzen, aber man könnte genauso übersetzen, da steht Genetai, dass es aus der Mitte hervorkommt. Dann wird es nämlich heißen, dass aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, wenn die auf dem Höhepunkt ist, der Antichrist dann sich offenbart. Er hat sich nicht offenbart bis jetzt, aber es spielt sich die Vorbereitung, da sind wir drin, alles vor unseren Augen ab. Wisst ihr, und jetzt sage ich es immer hart, wenn die Entrückung spielt gar keine Rolle, aus dem Grund, weil... Wenn zum Beispiel du im Dritten Reich gelebt hättest, und das war ganz klar, wenn Hitler die Juden umgebracht hätte, wäre er an die Gläubige gegangen. Er hat ja schon Teile der Gläubige ins KZ geworfen. Zum Beispiel ein Bruder von der exklusiven Versammlung in Freudestadt ist im KZ gewesen. Und viele Gläubige, die klar standen, sind ins KZ marschiert. Die Bekannte haben sie nicht gewagt anzugreifen wie in Wilhelm Busch. Der kam zwar auch ins Gefängnis, aber also es ist ganz klar, es spielt sich das alles vor unseren Augen ab. Und es geht gegen die Gemeinde Jesu Christi, gegen die Heiligen. Und wenn du dort gelebt hättest, dann hättest du bereit sein müssen. Und das hätte sein können, du hättest sterben müssen. Und so ist es jetzt auch. Wir wissen ja nicht, ist es schon das Ende? Es deutet alles darauf hin, aber wir wissen es nicht. Das heißt, ich muss bereit sein, völlig egal. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich sage, oh, bevor was passiert, werde ich entrückt. Das ist ein Irrgedanke, was... Würde jemand sagen, der schon 10 Jahre im KZ in Nordkorea sitzt und bis aufs Blut gequält wird, wenn man ihm so etwas sagen wird, der würde den Kopf schütteln. Wisst ihr, wir müssen bereit sein. Und ich glaube von ganzem Herzen, Lukas 21, 36, wenn wir wachet, bittet und betet, wird uns der Herr Jesus entfliehen lassen. Gott wird uns Gnade geben, dass wir entfliehen dürfen. Ist gar keine Frage, sagt Herr Jesus glasklar, wir werden entfliehen. Von daher habe ich keine Angst. Aber jetzt kommt natürlich etwas, und da tobt zurzeit auch ein ziemlich böser Kampf. Offenbarung 3, 8 und 10. Im Vers 8 heißt es, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also es geht immer darum, dass man sich zu Jesus ganz klar stellt, er ist der einzige Weg zu Gott. Nur durch ihn sind wir mit dem Vater versöhnt, nur durch sein Blut können wir gerettet werden. Und dass man sich zum Wort Gottes stellt. Woher weiß ich das alles? Dass der Jesus ins himmlische Heiligtum gegangen ist. Dass er sein Blut auf der Sühnedeckel im Himmel auf der Stiftshütte gesprengt hat. Woher weiß ich, dass ich durchs Blut Jesu vollständig mit Gott in Ordnung bin? Nur durchs Wort Gottes. Und das Wort Gottes habe ich gar nichts. Jetzt sagt die Bibel in Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Das heißt, es kommt eine Versuchung auch über die Gemeinde Jesu, eine Heimsuchung, die haben wir jetzt gerade. Und dann muss man sich stur ans Wort Gottes halten. Wisst ihr, und ich sehe zurzeit etwas mit großem Bedauern, wie die Leute, je nachdem, was sie für eine Einstellung haben, Bibelstelle gegeneinander ausspielen. Die Obrigkeit untertan zu sein, Römer 13, 1. Oder zum Beispiel zu sagen, ja, so und so soll die Versammlung ablaufen. Das wird gegeneinander ausgespielt. Letztendlich müssen wir vor Gott in Christus stehen und unsere Entscheidungen fällen nach dem Wort Gottes. Wir müssen uns aber klar sein, wir sind jetzt in einer Zeit, wie es noch nie gab. Man kann jetzt nicht so tun, als wäre das wie immer, es ist alles normal. Vielleicht nimmt uns Gott unsere ganze Gewohnheit weg. Das wissen wir doch nicht. Wisst ihr, wir sind Menschen, wir sind das so gewöhnt. Der Großteil von unseren Leuten, ich bin hier sicher auch noch nicht durch das Schlimme gegangen. Ich bin ein Nachkriegskind, aber ich habe nur die Mängel nach dem Krieg schon noch mitgekriegt als Kind. Da war es nicht so wie jetzt, dass man alles bekommen hat und so und Braus hat leben können. Wisst ihr, da ist man noch in Urlaub gefahren, wenn man überhaupt in Urlaub fahren könne. Mit einem alten VW, da sind 5 Leute drin gehockt und man hat nicht so viel Klamotten gehabt, dass man hier für jeden einen Koffer braucht hat. Da hat ein Köfferchen gelangt im VW für die 5 Leute und da sind die 3 Tage irgendwo hingefahren, ins Bayerische, und das war ein wunderbarer Urlaub. Wenn du das heute anguckst, die ganze Welt ist wie zur Zeit des Römischen Reiches, wie Daniel 2 und 7 sagt. Das Römische Reich wird das Entscheidende sein. Das antichristliche Reich ist das Römische Reich. Europa wurde gegründet durch die römischen Verträge 1957. Und das Merkmal des Römischen Reiches war Panem et Circensis, Brot und Spiele. Das heißt, du kannst die Leute zum Exzess, zu allem kriegen, wenn du ihnen das Brot wegnimmst, ihre Existenz und ihre Spiele. Wisst ihr, und heute ist so, wenn ich mir zum Beispiel einen Computer kaufe, dann fragt dich der Verkäufer, das Erste, was er sich fragt, brauchst du es für die Spiele oder brauchst du es für Dinge? Wenn ich dann denen sage, ich brauche gar keine Spiele, ich brauche einen Computer für ETV, dann sagt er, dann tut es ihnen der Einfachste. Ist ja erfreulich, ist billiger. Aber er sagt, ja, ich habe mal gefragt, ich habe einen PC gekauft, der eine hätte 1.000 Euro mehr gekostet. Dann ich gesagt, was ist der Unterschied? Sagt er, nur Spiele. Sie haben hier nur viel bessere Grafikkarte, sie haben bessere Dinge. Also es geht um Spiele. Und jetzt wartet mal, wenn man jetzt die Leute den Urlaub wegnimmt, wenn man ihnen die Existenz wegnimmt, sie können ihre Häuser nicht mehr zahlen, weil sie keine Jobs mehr haben. Letztendlich, wenn jetzt nur das teuflische Geschehen würde, dass die Zinsen wieder steigen, dann kriegst du eine Pleitewelle, wie man es noch nie hatte. Und nicht zwar bei der Firma, sondern auch bei der Privatwelt. Und wenn du dann nur das wegnimmst, dass sie nicht mehr in Urlaub können, dass sie eventuell keine Spiele mehr haben, ich sage es mal so, das Internet wird ausfallen, lauter solche Dinge. Wisst ihr, wir sind auf so tönernen Füßen, du kannst unsere digitale, unsere heile, unsere bürgerliche Welt, kannst du mit einfachsten Mitteln zerstören, dann ist aus. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann siehst du, dass wir auf einem Pulverfass sitzen. Und von daher muss der Gläubige aufwachen und muss sich sagen, ja dann letztendlich kann ich mich ja nicht mehr auf das verlassen, was ich hier habe, auf meinen Besitz. Ich weiß ja nicht, ob wir verfolgt werden, ich weiß es nicht, sondern also direkt verfolgt werden. Indirekt passiert es ja schon lange, indem das Christentum systematisch negiert wird überall. Aber dann merke ich plötzlich, allein habe ich keine Chance. Ich muss mich auf den Herr Jesus verlassen. Was er in Lukas 21, 36 sagt, ich muss wachsam sein, ich muss bitten, ich muss beten, dauernd vor seinem Angesicht, dass er mich entfliehen lässt. Und wenn ich das glaube, habe ich keine Angst, dass er mich entfliehen lässt. Weil Apostelgeschichte 14, 22 sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Ist normal. Wisst ihr, wir haben jetzt seit dem Krieg eine sehr lockere Zeit gehabt. So gut ging es der Gemeinde Jesu noch nie. Also, dass Gemeinde so eine Ruhe hatte und so einen Wohlstand. Also, ich kann mir nichts erinnern, wo es sowas gab. Ich denke natürlich jetzt vom Deutschen, von Europa her, andere Länder weiß ich nicht, aber sagen wir, sowas gab es noch nie. Und dann sagt die Bibel in 2. Timotheus 3, 12, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, alle echten Gläubiger, werden Verfolgung erleiden. Das heißt, dass wir gepresst werden, dass wir verfolgt werden, dass man uns negiert. Wir dürfen ja nicht einmal mehr, ich sage es einmal vorsichtig, jetzt alles biblisch vertreten, Das ist Katastrophe. Gell? Und man muss das ganz nüchtern sehen, was hier teilweise passiert. Das ist schon verdeckte Form der Christenverfolgung. Und natürlich, weil ja das Wort Gottes, wenn wir das bewahren, unser Schutz ist, greift der Teufel die Bibel an. Also ich habe ja früher immer gesagt, ja, es gibt nur drei Bibeln und ein Neues Testament, das vollkommen der alte Urtext hat. Jetzt fängt es bei dem Neuen Testament. Tut mir weh, bis ich zähle. Immerhin ist er ein von mir sehr geachteter Bruder und letztendlich auch mein Freund, so wie ich das sehe. Jetzt ist er wohl vom Alter und sehr krank, hat mich ihn wohl so weit gebracht, dass er jetzt vom alten Urtext teilweise eine Fünfstelle zumindest schon weggibt. Komma Joanneum fliegt raus, eine andere Stelle hat man Stelle weggelassen. Wisst ihr, jetzt fängt man an, das Wort Gottes anzugreifen. Wenn einmal das Wort Gottes kein Maßstab mehr ist, dann kannst du alles erzählen. Wisst ihr, das ist das Teuflische. Du kannst jedem alles erzählen, wenn das Wort Gottes nicht mehr der letzte Maßstab ist. Und ich sage es einmal so, in 2. Korinther 11 sagt Paulus, er will die Gemeinde als keusche Jungfrau, sie ist nämlich die Braut, Christus zuführen. Er sagt, Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegen Christus. Das ist eine Katastrophe. Die Einfalt dem Herr Jesus gegenüber wird zerstört, wenn man das Wort Gottes nicht mehr klar hat. Und dann kann man, so wie es hier heißt, einen anderen Jesus verkündigen, einen anderen Geist empfangen und ein anderes Evangelium. Und dann kommen falsche Arbeiter, betrügerische Arbeiter. Und dann kann sich der Teufel in der Engel des Lichts verkleiden, wenn man es nicht mehr durchschaut, wenn man nicht den Maßstab hat, nämlich das Wort Gottes. Und das ist das Teuflische. Und jetzt müssen wir einfach mal nüchtern, sachlich sehen. In 1. Korinther 11, 1 sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Da steht Mimetai, also mich genau nach. Und jetzt siehst du, er sagt, und das gilt für diese Corona-Zeit und für die zukünftige antichristliche Entwicklung mehr als alles andere, in 2. Korinther 4, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Er sagt klipp und klar, wir lassen uns nicht entmutigen. Und im selben Kapitel sagt er wiederum, in Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, und die wird zunehmen in der Inseln, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Die wir nicht auf das Sichtbare sehen, das bedeutet für uns jetzt ganz praktisch auf das Antichristliche, auf die weltweite Entwicklung, auf den sich ankündigenden Weltstaat, auf die Welteinheitsreligion, auf die digitale Welt, auf das Kommen, das ich nur noch kaufe, verkaufen kann, auf alle diese Dinge ist sichtbar. Sondern auf das Unsichtbare, das heißt das Heil in Christus, dass der Jesus mich erlöst hat, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und da steht ein Wort, das auf Kairos basiert, das heißt epochal, also zeitpunktmäßig, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt, ich muss lernen, geistlich mich dem Ewigen zuzuwenden. Und er sagt dann klar in Vers 7 von 2. Korinther 4, diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, damit nämlich Gott in uns wirkt. Wenn es hier eine Zeit gab, wo wir der Herr Jesus gebraucht haben, wo Gott der Vater uns letztendlich alles durch der Herr Jesus geben muss und wirksam machen muss, was wichtig ist, dass wir überleben, dann jetzt. Und er sagt klipp und klar, wenn du mal anguckst, was er hier beschreibt, er sagt, das Leben als Gläubiger, so war es zu Paulus Zeit und er ist unser Vorbild, ich lese mal, acht, wir werden überall bedrängt, die Bedrängnis wird zunehmen, aber nicht erdrückt. Das heißt, sie kann uns nicht erdrücken, diese Umstände. Wir kommen in Verlegenheit, das kann sein, du weißt nicht mehr, was du machen sollst, aber nicht in Verzweiflung. Das heißt, er macht es immer, dass ich einen Ausweg habe. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Selbst wenn die Verfolgung stärker wird, werden wir nie allein sein, weil der Herr Jesus uns letztendlich durchbringt. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Es kann sogar ganz hart werden, aber wir werden nicht umkommen. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar werde. Paulus sagt sogar, er wird die ganze Zeit im Tod Jesu preisgegeben. 2. Korinther 6 beschreibt er das nochmal. In allem empfehlen wir uns, in Vers 4, als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren. Standhaften Ausharren meint Hypomone eine Sturheit, die sich nicht erschüttern lässt. In Bedrängnissen, die können wir nicht verhindern. In Nöten, können wir nicht verhindern. In Ängsten. Es ist normal, dass da ein Mensch Angst kriegt. Wir sind keine geistliche Supermaschine, sondern wir sind Menschen, wir können auch Angst bekommen. Unter Schlägen, wenn es hart kommt, vielleicht sogar bis ins Gefängnis, in Unruhen, die haben wir zurzeit, in Mühen, in Wachen, das alles ist da, in Fasten, haben wir jetzt nicht, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuerter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken. Das heißt, wenn es uns gut geht, also einmal, wenn es elend wird mit Bedrängnissen, aber auch wenn es uns gut geht. Überall sollen wir einfach stur bleiben, vor seinem Angesicht stehen bleiben, standhaftes Ausharren haben, egal ob es gut oder schlecht geht, unter Ehre und Schande, egal ob man uns ehrt oder beschimpft. Ich kenne beides. Hatte mal ein alter Bruder, ich habe schon mal erzählt, am Anfang haben wir den Kopf geschüttelt, er hat einmal mich vorgestellt bei ihrer Geburtstagsfeier zum 70. Geburtstag, das ist der Karl Hermann. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn und so ist es. Und wenn du das gewöhnt bist, dann musst du sagen, jawohl, unter Ehre oder Schande, bei böser und guter Nachrede. Manchmal wirst du gelobt, manchmal wirst du beschimpft. Aber wenn gelogen wird, musst du wegstecken. Als Verführer und doch wahrhaftig. Das heißt, du bist ehrlich vor Gott und gehst deinen Weg, wie es von deinem Gewissen her ist. Wenn man dich als Verführer ansieht, muss sagen, Entschuldigung, ist eure Meinung, hier, ich stehe vor Gott. Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Ich brauche keine Ehre suchen, ich brauche nicht bekannt sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil er letztendlich ist entscheidend. Ich muss im Himmel bekannt sein. Als Sterbende und sie, wir leben. Wir sind sterbend. Du bist mit der Geburt, bist du im Sterbeprozess. Das ist den Leuten nicht klar. Ein Mensch wird geboren und er kann es nicht verhindern auf irgendeinem Sündenfall, dass er stirbt. Es wird sogar gesagt, ich habe schon versucht nachzuprüfen, so ganz 100% ist mir es nicht gelungen, dass die Windeln Jesu in Wirklichkeit Leichentücher waren. Es würde passen. Und siehe, wir leben, das ist das Wichtigste, dass wir geistlich leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Manchmal muss uns Gott züchtigen, manchmal muss er uns dem aussetzen, um uns zurechtzubringen. Das ist auch Zeit der Heimsuchung. Und zur Zeit haben wir Heimsuchung. Wir sind alle in der Prüfung. Da muss jeder gucken, dass er klar bleibt, dass er einen klaren Weg geht. Ich sehe das bei mir. Ich muss kämpfen, dass ich links oder rechts vom Pferd falle. Das muss jeder. Das ist einfach ihre Heimsuchung. Da hast du die Gelegenheit, dich vor Gott wieder sauber auszurichten. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Wisst ihr, es ist keine Zeit heute, sowohl von der Gemeindesituation, nicht nur bei uns, sondern weltweit, oder überall, wo ich die Brüder kenne, wenn die mir anrufen, die jubeln auch nicht. Und wenn es zugeht, wie was, ich was, und ihnen die Leute davorlaufen oder wenn sie beschimpft werden oder sagen wir, wenn Übles über sie gesagt wird, da jubelt keiner, da bist du betrübt. Aber die Bibel sagt immer fröhlich. Warum kann ich trotzdem fröhlich sein? Weil ich der Herr Jesus habe, weil ich das Wort Gottes habe, weil ich weiß, wenn ich wache, bitte und bete, werde ich überleben. Als Arme, letztendlich haben wir nichts, die doch viele reich machen. Mein Reichtum ist geistlich. Wisst ihr, es geht nicht ums Materielle, sondern ums Geistliche. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ist das nicht herrlich? Der Herr zeigt hier, dass er uns durchbringen wird. Und da kommt halt dann etwas ganz Wichtiges. Philipper 4 fängt mit 11 an. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Wisst ihr, das ist Ziel auch von Corona für uns Gläubige, dass wir, egal in was für einer Lage wir sind, wir zufrieden sind. Warum? Weil der Herr Jesus in unserem Herzen wohnt, weil ich das Wort Gottes habe, weil ich mit Gott, dem Vater, versöhnt bin, weil ich weiß, egal was mir auf dieser Erde passiert, wenn ich in die Ewigkeit gehe, bin ich alle Zeit bei ihm. Ist das nicht herrlich? Jetzt sagt Paulus, ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Dass man das überhaupt sagen kann, so Aussage, muss man es durchleben. Darum brauchen wir die Krisen. Wir müssen die Krise durchleben, dass wir geschult werden. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Die meisten von uns haben mit dem Hunger noch kein Problem gehabt. Vielleicht kommt es noch, man weiß es nicht. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Der Mangel wird sich langsam abzeichnen in dieser antichristlichen Zeit. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ist doch herrlich. Ist auch interessant, dass bei den modernen Lesarten Texte Christus hier weggelassen wird. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, kräftig macht. Das heißt, ich muss mich nur an der Herr Jesus halten, durch ihn vom Angesicht Jesu des Vaters stehe, dann werde ich diese Endzeit, auch das Offenbarung-Szenario, das mit 6 ja inzwischen, ich denke, da wir 6 bereits haben, dass das letztendlich zu 13 führt, dass wir das durchleben müssen, das können wir alles letztendlich überleben geistlich, können das verarbeiten, wenn wir vom Angesicht Jesu stehen bleiben. Wisst ihr, und ich möchte euch nur noch ein paar Dinge mitgeben, die jetzt ganz wichtig sind, über unsere innere Haltung. Und da hat der Prediger, das heißt Salomo, der ja ein ungeheuer intelligenter und weiser Mann war von Gott her, der aber trotzdem versagt hat mit seinen 1000 Frauen, die ihn zum Götzendienst verführt haben und der letztendlich Gott aus der Schule lief. Und er hat in seiner Enttäuschung, das Buch Prediger ist das Buch unter anderem, wo er dann das Leben kennengelernt hat, auch mit seiner Enttäuschungen, mit seiner Niederlage, hat er wichtige Dinge unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Vers 1 von Kapitel 3, alles hat seine bestimmte Stunde. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeiten. Da steht im Hebräischen et, das ist synonym mit dem griechischen Kairos, also der Zeitpunkt. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Ich und du, wir sterben nicht an dieser Impfung. Ob sich jemand impfen lässt, das klärt er vor Gott in Christus. Also ich sage es mal so vorsichtig, dass das alles gefährlich ist, da brauchen wir gar nicht reden. Aber wie das jeder macht vor Gott, das muss jeder entscheiden. Und wenn Gott dann die Entscheidung fällt, eins ist sicher, ich und du, wenn wir gläubig sind und vorm Angesicht Jesu steht, wir sterben nicht an einer Impfung, wir sterben auch nicht an einer fehlenden Impfung. Wenn wir sterben, sterben wir im Wille Gottes, wenn unsere Zeit gekommen ist, da brauchen wir gar nicht reden. Er sagt, Pflanze hat seine Zeit, gepflanzt werden, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit. Wenn tatsächlich Gottes Ratschluss es zulässt, dass 50% der Menschheit sterben, dann sterben 50% der Menschheit. Dann gelingt diesen, sagen wir, Kreise, die hier ja ganz offen sagen, sie wollen die Menschheit halbieren, dann gelingt es denen. Aber nur, weil es Gott zulässt. Das heißt, wir brauchen hier keine Angst haben. Was mit mir persönlich passiert, das entscheidet der Herr, wenn er wirklich mein Herr ist. Und nicht diese Leute und nicht der Teufel und nicht das Antichristliche, sondern der Herr allein. Und dann sagt die Bibel ja in Hebräer 12 im 2. Vers, wir sollen hinschauen, da steht im Griechischen wegschauen, nämlich von den Umständen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Damit sagt er, ich soll sehen, dass der Jesus bereit war, in diesen Tod zu gehen, mit dem völligen Bewusstsein, dass er nachher zur Rechte Gottes sitzt in der völligen Herrlichkeit und der Herr, der Herr, der Könige sein wird. Das war er ja, bloß war er erniedrigt im Fleisch, aber dass er wieder zur totalen Herrlichkeit kommt. Und genau das gleich sollen wir sein. Wir sollen auf ihn achten und den Widerspruch durch die Sünder einfach so wegstecken, dass wir den Mut nicht verlieren. Das ist das Wichtigste, wir dürfen den Mut nicht verlieren. Und darum sagt Sprüche, und ich denke, hier kann man von Salomo lernen, was er in Sprüche aus 16 sagt, aber auch nochmal in Prediger. Beide Bücher schreiben das, Sprüche 16,3 sagt zum Beispiel, ich soll alles Gott anbefehlen, dann wird es mir gelingen. Und nochmal zurück in Prediger, dort sagt er in 8,3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen, das Wichtigste. Ich darf mich nicht vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen. 10, Vers 4, ganz wichtig, wenn der Unmut des Herrschers oder der Machthaber gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Posten nicht, das heißt, bleib vom Angesicht Jesu stehen, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Das ist die größte Gnade, wenn uns das gelingt, dass wir die Haltung einnehmen. Und dann sagt Bibel in Kapitel 12, 11, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Er ist dieser Hirte, der Herr Jesus. Und er hat sein Wort gegeben, wie Treiberstacheln, wie eingeschlagene Nägel, die uns Halt geben. Und auch 13, lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir brauchen keine Angst haben und die Menschen fürchten. Auch nicht Antichristen, auch nicht diese antichristliche Welt. Wir sollen nur Gott fürchten und seinem Sohn diene, und dann werden wir entfliehen. Von daher, ich denke, das ist jetzt die Gelegenheit, unsere Herzen vor Gott auszurichten, die richtige Haltung einzunehmen, jede Angst, jede Sorge wegzutun, alles ihm anzubefehlen und dann einfach zu warten, wie er mit uns zum Ende geht. Und es wird zum Besten jedem Gläubigen dienen, Römer 8, 28, wenn wir ihn lieben, wird uns alles zum Besten dienen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt einfach für den Gnadentag und du siehst diese Zeit, die es noch nie gab. Du siehst, was über unsere Häupter hereinbricht. Manchmal beim einen stärker, beim anderen weniger stark. Du siehst auch die Ängste, die aufkommen, auch die Nöte, aber auch das Elend. Ich bitte dich einfach, hilf uns, dass wir vor deinem Angesicht stehen bleiben und uns nicht verscheuchen lassen. Dass wir durch dich mit dem Vater im Himmel in herrlicher Gemeinschaft sein können. Dass wir wachsam sind, uns nicht verführen lassen. Und dass wir jede Entscheidung von dir abhängig machen. In dem Bewusstsein, dass wir letztendlich auch im Wille Gottes sterben werden, dass unser Leben von dir gesteuert wird, dass uns alles zum Besten dient, wenn wir wirklich die richtige Haltung einnehmen, dass wir wirklich Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Du wirst das alles wirken in unseren Herzen. Und jetzt hilf uns einfach, uns neu auszurichten auf dich und beginn du, unsere Herzen wirklich auf die richtige Spur zu bringen, sodass wir diese schreckliche Endzeitphase im Triumph überlebt. Wir beten dich dafür an. Amen.